To be or not to be. Mit Jutta Kalf auf der Bienenweide.
Hallo, ich bin Jutta Kalf. Ich bin Hobbyimkerin und begleite 36 Bienenvölker durchs Jahr und wollte euch heute gerne einfach mal mitnehmen. Also jetzt in dieser fortgeschrittenen Jahreszeit, wir sind jetzt ja schon im Sommer, kann man sehr wohl noch in seinem eigenen Garten große, große Umgestaltungsaktionen starten. Also die Möglichkeit hat man. Was momentan nicht gut funktioniert, ist, wenn man zum Beispiel einen gegebenen Garten umpflanzen möchte. Das ist zu dieser Jahreszeit unmöglich, weil die Pflanzen in voller Blüte stehen und in der Nektarproduktion sind. Und wenn man diese Pflanzen jetzt umsetzt in einen anderen Bereich, dann geht das leider oft nach hinten los. Also die müsste man wirklich lange, lange regelmäßig wässern und eigentlich auch vor direkter Sonneneinstrahlung ein bisschen schützen. Weil, wie gesagt, das sind Pflanzen, die sind so weit fortentwickelt und an ihrem gegebenen Lebensraum angepasst, dass sie so ein Umsetzen nicht gut durchführen können oder überleben können. Was aber sehr wohl, sehr gut funktioniert, ist, wenn man sich Pflanzen in Gärtnereien kauft, weil diese Pflanzen eben noch in Töpfen leben und die kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit, kann man die wunderbar in den Garten einpflanzen. Man tut einfach was für Bienen und besonders eben auch für Wildbienen. Das habe ich in den vorherigen Folgen ja auch schon erzählt, dass Wildbienen, besonders die meisten Wildbienenarten, wirklich einen ganz, ganz engen Sammelradius haben und auch auf eine große Blütenvielfalt angewiesen sind. Und denen tut man wirklich einen Riesengefallen. Man darf sich nicht wundern, wenn man sagt, ja, ich habe das aber eigentlich für die Honigbienen alles gepflanzt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Bartblume gekauft und ich habe eine Sonnenbraut gekauft und ich wundere mich, warum gar keine Honigbiene kommt. Das habe ich ja für die getan. Also bei den Honigbienen ist es tatsächlich so, die haben ein anderes Sammelverhalten als Wildbienen. Also eine Wildbiene oder auch eine Hummel, die sammelt alles. Also die geht wirklich auf jede Blüte, die ihr auffällt und hat eben eine sehr große Aufgabe als Bestäuberin, dadurch, dass sie einfach viele unterschiedliche Pflanzen bewandert und befliegt. Bei den Honigbienen ist das ein bisschen anders, die verhalten sich anders. Honigbienen dadurch, dass die in großen Gruppen leben, also in großen Familien und überwintern und auch mehrjährig überwintern und große Vorräte anlegen müssen, um den Winter zu überstehen, haben die eine andere Sammelstrategie. Man sagt bei den Honigbienen, dass sie blütenstet sind. Wenn sie sich auf eine Blüte eingeflogen haben, dann werden sie diese Blüten oder diese Pflanzenart so lange befliegen und beernten, bis der Nektar versiegt sozusagen. Das machen sie aus wirtschaftlichen Gründen. Sie merken sich halt diese Tracht und wissen ganz genau, zu der und der Uhrzeit kommt dort aus dem Baum oder aus dieser großen Pflanze sehr viel Nektar. Und das werden sie so lange machen, bis eben, wie gesagt, der Nektar versiegt ist. Das hat was mit der Wirtschaftlichkeit innerhalb ihrer Gruppe zu tun. Also damit haben sie einfach die Sicherheit, dass sie einen großen Nahrungsvorrat anlegen können. Und für die Biene ist somit der Energieaufwand niedriger, als wenn sie von Blüte zu Blüte, von Pflanze zu Pflanze fliegen muss und erstmal abchecken muss, ist das ein guter Nektarspender oder ist es kein guter Nektarspender. Darum diese Blütenstetigkeit, weil sie damit einfach die Sicherheit haben, dass sie diese Pflanze quasi nektartechnisch komplett aussaugen können, sozusagen. Die großen Nektarspender für Honigbienen sind in der Regel einfach auch, da geht es um Masse. Und Massentrachten sind natürlich erstmal in allererster Linie große Bäume. Und verblüht sind jetzt bereits die meisten Arten. Jetzt im Moment ist hier in Rösrath und Umgebung die Linde auf. Und wenn die Linde verblüht ist, dann ist eigentlich die letzte große Massentracht für die Bienen erstmal vorbei. Danach kommt der Blatthonig. Der Blatthonig wird von Läusen produziert, die auf vielen unterschiedlichen Nadelgehölzen, aber auch auf Laubgehölzen leben. Unterschiedliche Lausarten, die einen zuckrigen Saft ausscheiden, den die Bienen quasi sammeln. Diesen Läusesaft, dieses Läusepipi, das saugen die Bienen halt auf und fermentieren das im Stock eben zu Waldhonig. Also die meisten sagen Waldhonig, aber formell gesehen ist es eigentlich ein Blatthonig. Man kann aber sehr wohl, wenn man schöne Gärten hat, große Gärten, kann man zum Beispiel, wenn man auch die Honigbienen dafür gewinnen möchte, einfach sich auf Stauden konzentrieren und die in großen Gruppen anpflanzen. Also dass man denn eben, wie gesagt, nicht nur eine Sonnenbraut setzt, sondern 10, ne? Oder 15, wenn man Platz dafür hat. Also je mehr Tracht man anbieten kann, eben auch für Honigbienen, desto größer ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die kommen. Aber egal, was ihr pflanzt, also wenn es immer Nektarspender sind, werdet ihr immer etwas für Nachtfalter tun, für Schmetterlinge, also für Tagfalter, für Wildbienen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Jede Pflanze hat ihren eigenen Nektarwert. Und der Nektarwert, der wird von 0, also sprich gar nichts, bis 4 klassifiziert. Also von 1 bis 4 kann eine Pflanze einen Nektarwert haben oder auch einen Pollenwert. Eine Pflanze produziert ja auch Pollen, also eine blütentreibende Pflanze. Und über die Nektarwerte berichten die meisten Gärtnereien eher gar nichts. Also da muss man denn sich tatsächlich selber so ein bisschen einlesen oder auch irgendwie anlesen. Und dazu möchte ich eigentlich gerne mal ein Buch empfehlen. Es gibt ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Das hat Günther Pritsch geschrieben. Das ist im Kosmos Verlag erschienen und heißt Bienenweide. 220 Trachtpflanzen erkennen und bewerten. Dieses Buch ist insofern super schön, weil der Herr Pritsch ist selber Imker, der ist selber Bienenhalter und Imker und hat sehr reich illustriert und auch sehr reich dargestellt und beschrieben, einzelne Pflanzensteckbriefe aufgeschrieben und hat klugerweise die Nektar- und die Pollenwerte mit dazu geschrieben. Das ist wirklich sehr interessant, denn zu sehen, wenn man erstmal sieht, wie hoch einzelne Pflanzen, wie hohe Nektarwerte die haben können. So zum Beispiel die ganzen Sonnenblumenarten, die haben hohe Nektarwerte, also immer so im Bereich 3. So. Und große Baumtrachten wie zum Beispiel Ahorn oder Kastanien, die haben wirklich Nektarwerte von 4. Das ist der höchste Wert, den man erreichen kann. So, das wäre eine schöne Aufgabe für die Gärtnereien, dass sie in Zukunft auch noch die Nektar- und Pollenwerte mit aufschreiben. Dann ist man wirklich auf der ganz, ganz sicheren Seite. Aber wer sich für sowas interessiert, dem möchte ich gerne dieses Buch empfehlen. Das ist wirklich sehr lesenswert. Wenn man zum Beispiel mal durch Neubausiedlungen fährt, da fällt mir eine ganz schlimme am Rande Kölns ein. Das geht gar nicht. Also das sind Gärten, die das darf man gar nicht Garten nennen. Also ich finde, ein Garten hat den Namen Garten verdient, wenn er wirklich Pflanzenreichtum hat und schön anzusehen ist mit unterschiedlichen blühenden Gewächsen und kleinen Bäumen oder so und nicht nur einfach so ein handtuchgroßer Rasen mit einer Kirschlorbeerhecke rundherum, das ist für mich ehrlich gesagt kein Garten, weil er einfach wirklich, der hat die Bezeichnung Garten nicht verdient, das ist einfach eine grüne Fläche. Ein Rasen hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck, denn der Rasen, der muss gemäht werden, der Rasen wird dann immer schön gesprengt. Aber der Rasen bietet keine Nahrung, denn die meisten Leute, die reißen denn ja sogar den Klee der mit den höchsten Nektarwert in der Pflanzenwelt hat, reißen ja sogar den Klee heraus, weil es nicht ins Bild passt. Und insofern hat ein Rasen für mich einen schlechten ökologischen Fußabdruck. Das muss man einfach leider mal so sagen. Und die Leute wässern dann diesen Rasen, diesen kurzgeschorenen Rasen. Und rundherum, wenn man in die Landschaften schaut, sehen wir, dass die Bäume sterben, weil entweder das Wasser fehlt oder eben bestimmte Tierarten einfach die Bäume zerstören. Und darüber müssen wir auch nachdenken, dass wir einfach auch den Bäumen Wasser zurückgeben müssen. Also auch gerade in Stadtgebieten, wo die Flächen einfach versiegelt sind mit Teer. Dort kann wenig Feuchtigkeit eindringen. Bei Sonneneinstrahlung entsteht eine immense Hitze. Und das ist sehr, sehr schlecht für die Bäume. Also es wäre wichtig, dass die Leute den Rasensprenger einfach auch mal unter den Baum stellen. Das würde ich mir wünschen von allen Neubausiedlungsbewohnern.
Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kalf.